Heute mit Erik Landmann, unter anderem Gründer vom Zentralrad Mitte und Manager der Beatsteaks.
Ich glaube, umgekehrt können Marken eher was von Künstlern lernen, weil die mit wenig Mitteln, mit viel Empathie, mit viel Einsatz ganz viel erreichen. Ja, und ich glaube, umgekehrt kann eine Marke mehr lernen, als ein Musiker von einer Marke lernen kann. Also in der Kommunikation, meine ich. Weil wir Künstler müssen mit viel weniger zurechtkommen.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Erik Landmann im Redfield Podcast begrüßen zu können. Erik war Herausgeber vom Uncle Sally's, einem Musikmagazin aus Berlin, hat immer viel mit Events und Marketing zu tun gehabt und gründete, nachdem das Uncle Sally's eingestellt wurde, den Zentralrat Mitte zusammen mit Marc Feldmann. Und zusammen arbeiten sie an Vermarktungs- und Kommunikationsstrategien für Marken und Unternehmen. Und außerdem nicht ganz unerheblich, er ist einer von zwei Managern der Beatsteaks und zudem noch in der Berliner Gastronomie involviert. Und wie man das so alles unter einen Hut bekommt, das verrät er mir hoffentlich in der nächsten Stunde. Also los geht's. Moin, Erik.
Hallo, hallo.
Ich grüße dich. Das hat als alles, wenn man das so hört, einen ganz kompletten Berlin-Bezug. Stammst du aus Berlin? Kommst du direkt auch aus Berlin?
Ich bin tatsächlich gebürtiger Berliner.
Okay, der komplette Berlin-Mittelpunkt. Okay.
Ja, bin nach Montag hingekommen, ich bin immer Berlin.
Sehr gut. Wie bist du so angefangen in der Musikwelt? Wie ging das für dich los?
Eigentlich aus Hobbygründen, muss man sagen. Also ich habe angefangen zu studieren nach meiner Schule, war schon immer sehr musikinteressiert und habe dann in der Kulturfabrik Lehrter Straße, die es sogar noch gibt, vor fast 30 Jahren, vor 28 Jahren, ganz genau, habe ich zwei Jungs kennengelernt, die haben da Partys gemacht, so Punkrock-Hardcore-Partys. Und dann habe ich sie gefragt, ob wir nicht Lust haben, zusammen einmal im Monat Konzerte zu veranstalten. Und dann haben wir das gemacht, immer so Hardcore-Punk-Konzerte. Und so habe ich mir dann so einen kleinen Ruf erarbeitet in der Berliner Hardcore-Metal-Szene.
Ja.
Ganz gute Konzerte laufen im Keller.
Cool. Habe ich das richtig gelesen? Du hast mal Jura studiert?
Ja, das.
Ja? Aber zu Ende? Nein.
Nein. Ich habe es auch angefangen zu studieren, weil ich dachte, das könnte mir ganz hilfreich sein, wenn ich auch in der Musikbranche irgendwie Fuß fasse oder so. Habe auch so ganz viel studiert, aber dann hat das tatsächlich mit dieser Musikbranche wirklich ganz gut funktioniert, dass ich dann irgendwann die Entscheidung gefasst habe, mich sozusagen dort selbstständig zu machen und da
zu machen. Also, ja, okay. Und was war da so der erste Schritt in die Selbstständigkeit für dich?
Ja, das war schon, also diese Konzertreihe, die wir damit noch im Lehrter Bahnhof gemacht haben, haben wir dann Noise Corporation genannt. Und haben dann irgendwann, habe ich daraus mich selbstständig gemacht, habe es dann NCO Musikservice genannt, wie einfallsreich. Und habe damit mit anderen Kollegen zusammen probiert, Konzerte zu veranstalten. Also größer als diese Kellerkonzerte. Also, wir haben dann im SO36 Konzerte gemacht und ein Festival mit Viva zusammen. Das hieß damals Crossover Crossel, wo dann die Creme de la Creme der deutschen Crossover-Szene vertreten war. Auf zwei Tagen. Und dann ging es immer so weiter, dass wir dann immer mehr Konzerte gemacht haben, immer unterschiedliche Locations gewählt haben. Und ich glaube, so 95 in dem Dreh ging es so los.
Was war denn das für eine Zeit so in Berlin? Das war ja so ein paar Jahre nach der Wende. Und was war da so los? Ging da halt voll die Post ab dann, oder?
Nee, total. Also überall klafften neue Räume auf, wo Partys plötzlich stattfanden. Konzertlocations wurden geboren. Es gab eine tolle Underground-Szene, also in jedem Bereich, also nicht nur Elektro, also auch im Punk-Bereich, ja. oder verschmilzt er eigentlich auch ineinander, ne? Also, ich kann mich noch in der Rosenthaler Straße an den Eimer erinnern. Das war ein altes Haus, wo der der Boden des ersten Stockes praktisch nicht existent war. Das hat man aus dem Keller dann halt nach oben geguckt auf die Bühne. Also ziemlich
coole
Location. Da fanden dann halt sowohl Punkkonzerte statt als auch Raves.
Okay.
Ja, also und dann, wie gesagt, so hat sich viele Sachen, viele verschiedene Orte haben sich in der Zeit entwickelt. War spannend, kann man nicht sagen.
Ja. Was waren so die ersten richtig größeren Sachen, die du dann auch veranstaltet hast?
Ja, also dieses Crossover war schon etwas größer, waren ja 2 Tage schon mal jeweils 1000 Leute.
Ah, okay.
Dann habe ich einen Tourveranstalter kennengelernt, der mal mit probieren wollte, mit mir Konzerte zu machen. Und dann so das erste richtig große Konzert, ich kann auch so in der zeitlichen Einordnung auch mal so ein paar Sachen verwechseln, aber schon so lange her. Aber ich glaube, das richtig erste große Konzert in der Arena Treptow damals war Wu-Tang Clan, was ich dann mit 2 Kollegen organisiert und finanziert habe. Also ich selber hatte nicht so viel Geld, um da die Vorkasse zu machen, habe mir dann jemanden reingeholt, der das Geld zur Verfügung stellen konnte. Und dann haben wir, ich glaube, es war die erste deutsche Wu-Tang Clan Tour, ziemlich katastrophal alles, aber irgendwie haben wir es über die Bühne bekommen.
Wie viele Leute kamen da?
Etwas über 3000.
Wow.
Wären bestimmt auch ein paar mehr gewesen, wenn es nicht so das Gerücht gegeben hätte, dass Wu-Tang Clan gar nicht kommt.
Ach so, okay.
Leute noch vor der Halle, die sich dann erstmal kein Ticket gekauft haben. Und es hat auch ziemlich lange gedauert, bis Wu-Tang Clan wirklich kam. Also die hätten um 21 Uhr auf der Bühne sein müssen oder um 22 Uhr, ich weiß nicht mehr genau. Und ich glaube, die sind erst um 23 Uhr gekommen. Aber die haben dann noch eine Stunde gespielt. Also es tat mir auch richtig leid. Also es war wirklich...
Ja.
Waren, glaube ich, auch nicht alle Originalmitglieder dabei. Die hatten dann noch irgendwelche Crewmitglieder dabei.
Geht dann wahrscheinlich als junger Veranstalter schon extrem die Düse, oder? Wenn die Band dann einfach nicht kommt, oder?
Ja, dafür, dass das so das erste große Ding war, ging uns ganz extrem die Düse.
Verdammte Achse, ja, krass, ey. Du warst aber auch gleichzeitig Herausgeber vom Uncle Sallys, ne? Dem kostenlosen Musikmagazin aus Berlin.
Das hat sich so parallel entwickelt. Ich habe eine Bürogemeinschaft gegründet mit dem Marco Scheel, der damals der Herausgeber vom Uncle Sallys gewesen ist. Mhm. Und der hat dann sozusagen, ich habe im Hintergrund diese mini-kleine Konzertagentur betrieben. Ja.
Ja.
Und vornerum waren dann das sozusagen seine Räume, wo er dann auch die Zeitung gemacht hat. Dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, irgendwann mal Anzeigen für ihn zu verkaufen. Dann dachte ich auch, ja, kann ich noch machen. Und dann ist es irgendwie, hat sich das im Laufe der Jahre entwickelt, dass ich dann plötzlich mit Herausgeber wurde, mit Caroline Frey zusammen, die ja die Chefredakteurin damals war. Und als dann Marco rausgegangen ist, hat sich dann das Team gebildet, was es dann praktisch über Jahre lang bis 2012 gemacht hat. Also da waren noch Frank Stressner dabei, Florian Heiler und ganz am Anfang auch noch Elmar Bassen.
Wann war das ungefähr, als du quasi komplett übernommen hast?
Ich glaube 2000 so.
Achso, okay. Ja, weil das Uncle Sallys, wenn ich das richtig gesehen habe, wurde 94 dann gegründet.
Genau.
Genau. Sag mal, was macht ein Herausgeber von dem Magazin?
Der ist verantwortlich für das, was da drin steht.
okay. Was war deine Aufgabe in?
Ja, meine Aufgabe speziell war ja tatsächlich so Geld reinzuholen in dem Sinne.
Ja.
Also
das. Und hast ja.
Das über die Anzeigenverkäufe. Und Caroline war für den Inhalt zuständig. Frank, der da damals und Emma dabei waren, die haben dann auch mit Anzeigenverkauf gemacht. Und Flo hat ja auch mit Caroline zusammen als stellvertretender Chefredakteur sozusagen das Bild dieser Zeitung geprägt.
Total, ja. Ja. Ich hatte das, als ich das nachgeguckt habe, ich hatte das gar nicht mehr so parat, aber die Auflage war dann ja auch so, gerade in den 2000er Jahren, das war schon sechsstellig, ne? Das war schon so eine 100.000er Auflage.
Ja, das haben wir probiert, ja. Wir haben klein angefangen, ich glaube irgendwann mit 20.000 oder 25.000 hat es irgendwann mal angefangen und dann irgendwann, wenn wir müssen mehr Auflage machen, damit wir auch Anzeigenkunden kriegen, also Service-Orientierung gedacht sozusagen, ja. Und wir müssen aus Berlin heraus, Florian, muss man echt sagen, der hat ja nicht nur das Heft gemacht, sondern er hat dann auch den Vertrieb organisiert, bundesweit. Hat
ja, das weiß ich noch, genau.
Genau, hat einen Vertriebshelfer überall gesucht. Was weiß ich, Kartell in Hamburg, ich weiß jetzt gar nicht, wen im Ruhrgebiet. Und das hat er echt erstaunlich gut gemacht. Und dann dachten wir noch, Mensch, wir müssen ja auch noch in jede Ecke rein. Dann haben wir sogar noch einen Verkaufsvertrieb dazu genommen, der mit meinen Bahnhofsbuchhandlungen waren.
Ja.
Ehrlich gesagt, unter uns im Nachhinein eine Schnapsidee gewesen ist. Wir dachten, das war irgendwie das wertvoller gestalten halt für die Anzeigenkunden, aber sag mal, dieser kostenlose Vertrieb ist auf jeden Fall, wenn du direkt beim Endkunden praktisch das Heft hinlegst oder auch verteilst bei Konzerten oder wie auch immer, da kommst du auf jeden Fall wesentlich besser an deine Leser, als wenn du in einer Bahnhofsbuchhandlung
als
Zeitung vertreten bist, in irgendeinem Regal. Da kommen man zwei Zeitungen auch wieder zurück.
Ja, aber wie gesagt, ich war schon erstaunt, das ist ja enorm. Also ich hatte das immer so in Erinnerung, dass gerade das Intro eigentlich so das auflagenstärkste gratis Musikmagazin ist, aber da wart ihr ja schon echt auch, weiß nicht, dicht dran, ne?
Ich glaube, es gab sogar mal kurz eine Zeit, wo wir es überholt hatten. Aber
okay.
Wäre ich jetzt mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher.
Ja.
War ja auch mein ständiger Kampf, das alles so hinzukriegen. Ne? Also hatten auch, was weiß ich, als es dann, wenn die Finanzierung nicht da war, dann haben wir an Seiten gespart, aber nicht an der Auflage. Ne? Dann, also wenn wir viel Geld drin hatten, dann hatten wir mal 100 Seiten. Wenn wir wenig Geld drin hatten, waren es dann halt nur, weiß ich nicht, 40 oder 64 Seiten. Ne? Und das, ja. Das hat dann hat immer die Redaktion geflucht, weil dann die Inhalte, von anderthalb Seiten auf eine halbe Seite gekürzt werden mussten oder wie auch immer. Das war schon immer echt ein harter Kampf. Wir haben dann halt so gedacht, wir können halt nur das auch drucken, was wir bezahlen können irgendwo. Und da wir die Auflage erhalten wollten, mussten wir dann immer ein bisschen am Inhalt sparen.
Ja. In dem Sinne. Das klingt jetzt aber auch alles so, als ob das schon auch immer die ganzen Jahre so echt so ein Kampf war, ne?
Ja, klar. Aber es war auch eine Herzensangelegenheit, also mit allen so zusammen zu das zu machen und das war von Ausgabe zu Ausgabe denkend sozusagen.
Ja. Das Uncle Sallys gab es von 1994 bis 2011, dann war nämlich irgendwann Schluss, dann war wahrscheinlich auch wirklich aus finanziellen Gründen und vielleicht auch so ein bisschen aus Kräftegründen dann irgendwann
Schluss, wir hatten mal Schluss, ein schlechtes Jahr, ich weiß auch nicht mehr welches, also 2012 im Endeffekt, bis dahin haben wir es glaube ich noch geschafft, aber 2011 hatten wir ein ganz, nicht Quatsch, 2010 oder so, ich weiß jetzt, hatten wir auf jeden Fall ein ganz, ganz schlechtes Jahr und dann hatten wir so ein bisschen Schulden angesammelt, weil wir, wie gesagt, ja immer Auflage und alles so halten wollten. Und dann hat der Herr Frank Stressner mit unserer Druckerei zusammen so einen Entschuldungsplan gemacht.
Mhm.
Den haben wir dann halt, weiß ich nicht, anderthalb Jahre durchgezogen, so alles abzubezahlen. Und als wir es dann geschafft haben und wieder bei Null waren, was ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte ist, schon als solche, haben wir gedacht, okay, bevor wir wieder Schulden machen, hören wir lieber auf. Also so gehen wir gut raus, ne? Also sozusagen.
Okay.
Ja, also es war
Wahnsinn.
Es war echt eine spannende Zeit und eigentlich liefen die letzten Jahre eigentlich ganz gut noch, aber klar, die Umstellung dann auf Internet und so weiter und so fort haben wir total versäumt. Also wir hatten zwar eine Internetseite, aber die hätte man sich auch sparen können in dem Sinne. Und wir haben immer so gedacht, wir müssen immer zum Kunden, wir hatten immer dieses Medium, das Haptische, das sollte irgendwie bleiben. Und da waren wir vielleicht auch viel zu verliebt drin. Aber es war dann auch ganz sinnvoll zu sagen, halt, wie gesagt, sofern wir jetzt hier alle gut rauskommen, dann machen wir lieber Schluss und gucken mal, was noch geht. Und Caroline und Frank blieben ja sogar noch ein bisschen dem Medium Zeitung erhalten, haben noch eine Zeitung für den Hörsmann Verlag dann praktisch gemacht.
Die haben auch Kerrang auch einmal gemacht, ne? Deutschen Kerrang.
Das haben wir noch zusammen gemacht als Sallys. Tatsächlich.
Ah, okay.
Als Hauptmannsarbeit. War das. Das war ganz gut. Das hat uns sozusagen dann auch ein paar Löcher beim Sallys gestopft.
Ja, okay.
Ja.
Aber jetzt so mit dem Wissen rückblicken, also mit dem Wissen, was du jetzt hast und dann so ein bisschen rückblicken, glaubst du, man hätte das Magazin doch noch irgendwie mal quasi, ja, in Anführungsstrichen retten können, so, mal umreißen können? Oder ist das wirklich so, dass du sagst, ey, es ist halt Print und leider ist das gerade nicht so Thema?
Ich glaube, wir haben rechtzeitig den Absprung geschafft, tatsächlich. Also ich glaube, dass Indro hat ja noch ein paar Jährchen länger probiert und auch mit ziemlich viel Idealismus, glaube ich, auch nochmal umgestellt und auch gleichzeitig parallel noch mit Internet und so weiter. Und dann, wie gesagt, auch die haben ja noch diese zweite Zeitung gemacht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob die so gut rausgekommen sind, jetzt ehrlich gesagt.
Also, gibt's da, also Gibt's so Magazine, auch dann, die vielleicht jetzt nicht nur Print machen, die, wenn du die so anguckst in Deutschland, auch darüber hinaus, wo du sagst, so, boah, die haben das echt gut hingekriegt, da bin ich so ein bisschen neidisch, wie die diesen Shift so geschafft haben?
Neidisch kann ich nicht sagen, nö. Also,
ja, oder so hätte ich es auch gern gemacht, also, oder das ist einfach ein gutes Beispiel, wie man diesen Turnaround einfach so schafft, ne?
Ach ja, gut, also wir haben ja auch zwischendurch mal so Finanzierung gesucht oder Leute, die bei uns einsteigen, damit wir halt vielleicht auch weiter überleben können oder auch vielleicht dann den Schritt online ein bisschen auszubauen, weil da brauchst du halt auch Geld, um das halt so zu machen, dass das halt Sinn macht. Und wie gesagt, wir haben ja von Ausgabe zu Ausgabe gedeckt, da gab es ja irgendwie keinen Spielraum, große Finanzierung noch zu machen, um einen guten, vollen Online-Auftritt zu machen. Das war dann alles mehr rudimentär, so. Hauptsache, man kann was lesen. So. <Ja. lacht> Und dementsprechend, also, ich weiß nicht, also, ich meine, wir hatten ja in dem Sinne nicht die Mittel. Und wenn ich jetzt, aus der damaligen Zeit gibt es ja noch Musikexpress, Rolling Stone und Visions gibt es ja noch. Mhm. Und ich glaube, für Visions ist es auch nicht sehr leicht. Rolling Stone und Musikexpress haben, glaube ich, den Vorteil, dass sie Young Springer Medien hinter sich haben. Und die anderen Zeitungs-Specs, gibt's Piranha noch? Nee, auch nicht, ne?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ja. Ja,
also Intro, alle mussten ja dann irgendwie einsehen, dass das halt die Finanzierung über Werbung in Printmedien halt oder bei so einem Spitzenprodukt halt nicht gefragt ist. Und also ich bin auf nichts neidisch oder so, sondern denke, bin eher traurig, dass es nur noch so wenige musikrelevante Medien gibt.
Also aber du siehst jetzt keinen, wo du sagst, so, der hat das einfach gut hingekriegt im Jetzt. So.
Naja, der steht gut da. Sagen wir so, Musikexpress und Rolling Stone haben es zumindest stehen relativ gut da, dass sie, glaube ich, noch weiter existieren können. Ich wünsche es denen auch irgendwo, aber ich glaube, das ist ja auch für Visions, wie gesagt, nicht so leicht. Die haben ja auch Nebenprodukte gehabt, die auch immer sehr spannend waren und auch immer sehr redaktionell orientiert. Also Geschichten erzählend, was ja sehr schön ist, ein Luxus auch irgendwo ist. Aber ich sag mal, ich würde mir eher wünschen, dass es noch mehr Medien gibt, die wieder Musik machen, ob es online ist oder auch da. Ne? Also Laut.de ist ja noch irgendwie, glaube ich, noch gibt es noch ganz gut, aber ansonsten kann man nicht viel über Musik lesen.
Ja.
Oder
ja, stimmt.
Hintergründe
lernen.
Man holt sich das alles selber jetzt raus, ne? Also über irgendwelche Artikel, die irgendwann erschienen sind, sucht man sich das irgendwie sein Wissen als wenn dass es da einen Katalysator gibt, der das schon mal vorbereitet und sagt, hier, guck mal hier, das ist das. Und das fehlt, finde ich, schon jetzt so ein bisschen.
Okay. Ja. Stimmt schon. Ja. Das, nachdem das Sally da, das Uncle Sallys eingestellt wurde, gab es das Sallys ja irgendwie doch noch weiter. Zwar als Mediaagentur habt ihr quasi in einer gewissen Weise euch transformiert oder weitergemacht.
Ja.
Was ist das dann für eine Agentur? Was macht ihr da?
Ich mache noch mit Frank Stressner zusammen, machen wir eine autophoben Werbeagentur. Wir haben halt unser Wissen, was wir damals hatten, und auch unsere Kunden teilweise behalten und haben, Werbung aus dem Medium Print rausgenommen und an die Wände gehangen. Ja, und haben da. Naja, das ist ja nichts anderes in dem Sinne. Ja. Und machen dann Plakatwerbung in unterschiedlichen Formen. Also Autofom, weiß ich, von Plakate über irgendwelche lustigen Sprühaktionen, alles ist dabei gewesen oder ist noch dabei. Also jetzt gerade natürlich nicht so.
Ja. Wie funktioniert das denn? Ich stelle mir das auch schwierig vor heutzutage. Es geht da nicht auch viel ins Netz?
Ja, geht sehr viel, aber trotzdem ist es immer noch, immer noch nach wie vor eine sinnvolle Ergänzung, Themen nochmal aufmerksam zu machen. Ne? Also auch im Netz erreichst du, kannst du ja sehr gezielt Leute angreifen, aber das ist ja auch so schnelllebig in dem Sinne, und dann ist manchmal so eine Erinnerung, die du noch irgendwo mitkriegst oder sagst, ach Mensch, ja, wollte ich das nicht auch nochmal mal reinhören oder das, ach, das interessiert mich ja noch, da muss ich mal gucken. Das ist eher so eine Erinnerung, die man noch hat. Oder ein allgemeines Aufmerksammachen auf Themen. Du kannst ja auch schöne Aktionen machen heutzutage, dass du da gewisse Gebiete besonders belegst mit Plakaten zum Beispiel und dadurch deine Zielgruppe direkt ansprichst. Also Ich finde das eine gute Ergänzung. Ich glaube, es gehört auch irgendwie alles zusammen. Also, dass man so eine gute Präsenz hat und eine Aufmerksamkeit erregt. Also, dafür gibt es einfach zu viele Medien heutzutage oder Social-Medien, wo man beballert wird. Dann ist doch noch so eine herkömmliche, wunderbare Plakatkampagne. Ist da noch, ist schön ruhig.
Und, sehr gut. Ja. Dann hast du aber gleich quasi im gleichen Atemzug mehr oder weniger eine neue Firma noch gegründet, zusammen mit Marc Feldmann, nämlich Zentralrat Mitte. Mhm. Was ist da eure Mission? Kannst du das so einmal runterbrechen?
Wir haben damals uns gedacht, dass wir, zu dem Zeitpunkt ja schon ein relativ großes Netzwerk hatten, also Marc genauso wie ich, dass wir die auch mal zusammenbringen und auch unser Netzwerk mal nutzen für Aktionen. Und wir haben es als Beratungsagentur gegründet, dass wir Marken in Musikfragen beraten wollten, um halt auch, weiß ich nicht, immer diese 0815 Bandwettbewerbe, die eine Marke macht, sondern einfach mal neue Ideen zu machen. Oder Musik lädt ja auch eine Marke oder ein Produkt positiv auf, wie man das halt vielleicht mal ein bisschen cooler macht, dass also für alle Seiten beteiligt ist, nicht, dass auch die Band das Gefühl hat, ja, jetzt werde ich von der Marke ausgenutzt, sondern dass es ein beidseitiges Geben und Nehmen ist und sowohl der Künstler was davon hat, als auch die Marke was davon hat. Also das haben wir jetzt probiert, so ein bisschen zu etablieren. Und das läuft, glaube ich, auch ganz gut soweit. Ja, und das war so der Hintergrund eigentlich dahinter. Und dann haben wir halt angefangen, Aktionen zu machen für diverse Marken.
Für wen arbeitet ihr da so oder habt ihr gearbeitet?
Na, jetzt momentan aktuell natürlich nicht so viel. Mhm. Weil wir auch so viel Aktivierung ja machen, die ja gerade nicht so stattfinden können. Aber mit Levi's haben wir eigentlich eine ganz tolle langjährige Partnerschaft inzwischen. Haben damals für die eine Musikschule gegründet im Millerntor-Stadion. In der Loge ausgebaut als Proberaum und haben dann für bedürftige Kinder Musikunterricht gegeben. Und da haben zum Beispiel im ersten Jahr kam Aki Bosse vorbei, hat mit denen musiziert und haben sozusagen die Kinder in Anführungszeichen von der Straße geholt, dass sie musizieren können, dass sie eine Perspektive haben, dass sie was machen können. Und das läuft jetzt im vierten Jahr und es sind immer noch die gleichen Schüler dabei. Sind mitgewachsen sozusagen. Jetzt machen wir gerade Online-Unterricht, weil wir uns gerade so akut nicht so richtig gut treffen können. Wollen uns auch wieder zurück ins Stadion bringen. Also mit Pauli machen wir da gerade ein Hygienekonzept, was da gerade möglich ist. Und haben dann auch vor 3 Jahren noch eine weitere Musikschule mit Milky Chance gegründet in Kassel, in ihrem Heimatort, die jetzt auch gerade umgebaut wird in der Zeit. Also da wird jetzt die Zeit genutzt, einen neuen Raum zu schaffen. Und ist auch ganz toll, dass Levi's da so lange dran geblieben ist, dieses Projekt auch zu begleiten und es auch deren Herzensangelegenheit ist. Und zwischendurch haben wir dann halt immer Veranstaltungen konzipiert mit bekannteren Künstlern, wo dann halt die jungen Musiker auftreten konnten und mal halt auch eine breite Öffentlichkeit sozusagen zu präsentieren, sich selber zu präsentieren.
Mhm. Okay. Machst du eigentlich immer noch quasi, arbeitest du immer noch auch als Veranstalter oder das eher weniger?
Ja, also mein Veranstaltungsbusiness, also ich hatte eine Veranstaltungsagentur auch mit Elmar Bassen und Frank Stressler noch zusammen, wo wir eine Zeit lang Konzerte gemacht haben, die hieß dann Rise. Die haben wir dann irgendwann eingestellt, haben es ins Uncle Sallys sozusagen mit reingenommen und haben dann als Uncle Sallys ja ganz viele Veranstaltungen gemacht. Und dafür verantwortlich. Da haben wir, weiß ich, 3 Clubveranstaltungen pro Monat gehabt, manchmal größere Festivals zusammen gemacht. Und das lief ja bis 2012. Und eine dieser Partys haben wir noch ein bisschen länger gemacht, weil die uns immer so einen Spaß gemacht hat. Und die haben wir jetzt aufgrund, dass es die Örtlichkeit auch nicht mehr gibt, auch eingestellt. Und dann habe ich auch gesagt, ich brauche jetzt zwingend, muss jetzt keine Veranstaltung mehr machen. Es ist mal aufs Risiko, also kannst relativ wenig Geld gewinnen, aber sehr viel Geld verlieren. Ja, also das
willkommen in der Musikbranche.
Oft genug festgestellt und dafür waren wir zu klein und haben mit Loft-Konzerts auch noch ein paar Kooperationen gemacht mit Konzerten, aber haben uns dann im Endeffekt dafür entschieden, dass wir keine Konzerte mehr machen. Dann, wie gesagt, mit Zentralrat machen wir schon Veranstaltungen, aber die liegen dann halt sozusagen, dass es einen Auftraggeber gibt, der möchte gerne eine Veranstaltung haben für sich als Marke oder für sich als Firma, das, um sich zu präsentieren. Und die machen wir dann für ihn einen Schritt, dass wir die komplett durchführen. Und
okay. So, ja. Okay. Das heißt, ihr habt schon dann halt auch immer viel Marke im Blick, wenn ihr für diese Unternehmen und Firmen arbeitet.
Ja, dann, klar, da muss man ja gucken, dass, wie gesagt, dass das irgendwie zusammenspielt, dass aber jeder was hat. Wir haben auch Radiokonzerte gemacht, also was ich für eins, den 20-jährigen Geburtstag haben wir auch veranstaltet und gemeinsam mit Radio 1 konzipiert. Und so, und also da guckt man halt, dass dann für Radio 1 sozusagen, also auch für ein Medium sich platzieren kann und.
Wenn du dich mal so umschaust und bei deiner täglichen Arbeit hast du ja viel damit zu tun, gibt es Marken, wo du sagst, boah, was die so alles auf die Beine stellen, gerade Markenkommunikation, ja, Aktivierung und so weiter, die machen gerade total viel richtig, das sieht einfach total super aus.
Ja, man kann ja von Red Bull halten, was man will, aber die machen das ziemlich richtig.
Ja, ja.
Also die machen von vornherein immer sich sehr sinnvoll und sehr geschickt, auch meistens geschmackssicher positioniert, was Musikaktivierung geht, und aber auch, die machen es ja auch mit Extremsport und keine Ahnung was, die sind ja ganz breit aufgestellt, aber da geht auch enorm viel Geld ins Marketing rein, aber was auch bei der Größe des Konzerns ja auch durchaus möglich ist, also die machen bestimmt vieles richtig. Ich finde aber auch das, was Levi's macht, ganz toll, natürlich.
Selbstverständlich. Wie lange arbeitet ihr ja schon mit denen zusammen?
Jetzt Levi's, wie gesagt, 4 Jahre.
Ah, 4 Jahre, okay.
Wir haben einen schon davor mal auch mit den Kleinigkeiten gemacht, aber dieses kontinuierliche Arbeiten an diesem Levi's Musikprojekt ist jetzt 4 Jahre und hoffentlich auf Holz geht das auch noch ein bisschen. Mhm. Also es macht durchaus Spaß da mit den Kindern und mit den Jugendlichen, auch mit Levi's, die auch viel sich einfallen lassen, zu arbeiten.
Ja. Und was sind gerade so Themen, die dich oder euch beschäftigen für jetzt und auch für so die nächsten 1-2 Jahre, wo du siehst, das sind so neue Kanäle, die sollte man dafür nutzen?
Ja, wir probieren ja auch online Sachen zu machen, haben auch ein schönes Konzept für Streaming-Konzerte und sowas entwickelt, das man auch nutzen könnte. Also jetzt gerade auch in der Zeit der Pandemie haben wir natürlich uns viele Gedanken gemacht, wo wir jetzt außerhalb des öffentlichen Raums Aktivierung machen können. Denken aber auch, also wir sind jetzt nicht so ein Freund von, was ist Streaming aus Wohnzimmern, weil das immer gleich aussieht, sondern probieren dann vielleicht ein besonderes Erlebnis zu schaffen, was das dann aber auch dementsprechend kostenintensiv ist, und da muss man gucken, wie man das immer umsetzen kann oder ob dann jemand mitgeht. Haben auch natürlich in der jetzigen Zeit auch uns umgehört, was macht man mit Autokonzerte, wollten wir auch, haben wir auch probiert, uns zu engagieren, was dann aber an den Kosten, die Stadt aufgerufen hat, einfach explodiert ist, und da konnte man sowas dann halt nicht umsetzen, ne? Also dafür, dass das sozusagen extreme alternative Veranstaltungsmöglichkeiten gesucht wurden, fand ich das halt schon ziemlich krass, dass genau die Politik dafür gesorgt hat, dass sie nicht stattfinden können oder sich nicht lohnen. Also dass der Unternehmer da, wie gesagt, wenn man Geld mitbringen muss, um das zu machen, macht das ja auch keinen Sinn. Und ich glaube, im Endeffekt war das ja auch für viele nur eine Beschäftigungstherapie. Selbst wenn es wie Revolverheld oder Alligator sind auf Autokonzerttour gegangen, um halt auch ihre Crew irgendwie Leben zu halten oder denen Aufgaben zu geben, was ich echt super fand. Und wenn man dann halt hier in Berlin probiert, sowas zu machen, dann muss man sich überlegen, dass dann halt der Senat sagt, hey, ich brauche aber so und so viel Geld für den Raum, den ihr da habt. Mhm. Ja, ja, gut, aber ihr habt doch jetzt noch Fördermittel eingestellt, um die Kultur zu fördern. Wir wollen gar keine Mittel haben, wir wollen einfach nur kein Geld zahlen. Ja, aber das ging dann nicht.
Ja, das war so quasi so eine Standgebühr dann, oder wie?
Ja, genau.
Was wollten die haben?
Die war so hoch, dass sie dass es nicht durchführbar war.
Was wollten die haben?
Wir haben ja uns mit einer anderen Agentur zusammen um den Olympischen Platz besorgt. Also Wohltat Entertainment war sozusagen diejenigen, die sich beim Bezirk Charlottenburg um den Platz bemüht haben, den auch bekommen haben. Wir wollten dann das Programm gestalten gemeinsam mit ihnen. Und ich glaube, pro Tag 11.000 Euro und für jeden Tag, wo nicht gespielt wird, 5.000 Euro. Da wir aber nur am Wochenende spielen wollten, kannst du dir dann ausrechnen, wie viel 1.000 Euro man hätte haben müssen, um ein Konzert zu machen. Und wenn du dann noch die Technik nimmst, die du da hinstellen musst, die Bühne und alles, die auch über den Zeitraum ja da stehen bleiben muss, dann war, hätte eine Band ja schon gar kein Geld mehr kriegen können, eigentlich. Also dann ist es ja schon, weil wie willst du einnehmen? Du darfst ja so und so nur, weiß ich, 400, 500 Autos durfte man da nur hinstellen und in manchen sitzen zwei, in manchen vier. Wie willst du das Geld dann einnehmen, dass dann eine Band da auch sagt, ey, mein Aufwand hat sich gelohnt, ich kann meine Crew zahlen, ich kann das alles zahlen und habe vielleicht noch ein bisschen was über. Das ja, war halt schade, aber ging dann halt so nicht. Und wie gesagt, wir haben auch andere Ideen dann geprüft, wie zum Beispiel auch Picknickkonzerte. Wir wollten im Stadion mit einer Försterei dann Picknickkonzerte machen. So ein Stadionpicknick fanden wir alle super. Union fand das auch super. Aber darfst du dann auch nicht so viele Leute reinlassen. Und wenn du so ein großes Stadion betreiben willst, dann brauchst du auch eine gewisse Anzahl an Security, die du vielleicht sonst nicht für 1.000 Leute benötigen würdest.
Ja.
Und dann wird das irgendwann, kommen dann auch die Kosten zusammen, die auch das Stadion einfach zwangsläufig hat. Und Union ist uns da wirklich auch super entgegengekommen mit den Kosten. Also kann man nicht anders sagen. Dennoch war es eigentlich nicht möglich, diese die Kosten, die entstehen, reinzubekommen. Und aufgrund der Kurzfristigkeit und obwohl ich sicher bin, dass da Sponsoren mitgemacht hätten, wurde es dann auch leider in die Tonne getreten, die Idee. Obwohl ich die nach wie vor super finde. Also
schade, ja. Jetzt, wenn ich mir das so anhöre oder auch gucke, was ihr so macht, da geht es ja dann auch viel darum, dass ihr als Agentur einfach auch viel Ideen einfach auch liefert. Ne? Woher nimmt ihr denn so die Inspiration für diese ganzen Ideen?
Aus der Erfahrung auch her, vielleicht über den Zeitraum, wie wir jetzt schon in der Musikbranche tätig sind, wie die Leute, die wir kennengelernt haben, die uns ja auch immer ihre Eindrücke erzählen, die Unterhaltung, die man abends an der Theke hat mit Managements, was man nochmal probieren sollte, warum probiert man das denn nicht und so. Das ist ein Gespräch, wie wir jetzt führen, dass man dann über die Gespräche halt auch auf Ideen kommt, Sachen machen zu wollen. Und genauso wächst das halt irgendwo. Ne? Und wir haben auch einen tolle Crew, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen und dadurch auch unterschiedliche Ideen. Also wir sind immer ganz offen, wenn wir uns dann zusammen an einen Tisch setzen. Einmal pro Woche tun wir das und dann gibt es irgendwelche Themen, wir wollen jetzt das und das machen. Firma XY möchte gerne eine Aktivierung haben, was kann man denn da machen? Und dann werden die Ideen dann so ganz frei reingeschmissen und dann sammelt sich da nicht danach immer ein gutes Bild, wo wir sagen können, ey, ja super, geil, das passt doch wirklich ganz genau jetzt auf den Kunden oder auf die Marke, das können wir jetzt anbieten. Ja, also wie gesagt, wir machen ja auch nach außerhalb von Veranstaltungen, probieren wir ja auch irgendwelche, weiß ich, Filme, Storys zu basteln für Marken oder für Produkte. Machen das aus den unterschiedlichsten Bereichen, die wir dann halt zusammenbringen aus unseren Erfahrungen oder auch Leute, die wir dann zusammenbringen und dadurch halt vielleicht den Mehrwert schaffen dafür.
Ja, ich habe gesehen, ihr promotet ja sozusagen auch nochmal so einen eigenen Expertenpool, ne? Den Beirat.
Ja. Das war lustigerweise die Grundidee, ne? Wir dachten mal, dass wir unser ganzes Netzwerk irgendwie vermarkten sollten.
Ne? Das ist eine super Idee, ja.
Dass wir dann Jobs auch für drumherum. Das hat sich jetzt so, da hätten wir, glaube ich, jemanden gebraucht, der sich mal wirklich explizit nur darum gekümmert hätte. Weil im Endeffekt hat uns das Tagesgeschäft, also die Projekte, die dann kamen, auch die Zeit geraubt, um das wirklich aktiv mal anzubieten. Und so greift man dann nur teilweise auf Leute zurück. Ne? Wissen wir dann selber, ach, der passt jetzt ganz gut für dieses Projekt, also fragen wir den, ob er mal mitarbeitet. Oder der Nächste ist gerade dafür, der ist ein super visueller Typ, das ist ein super, was weiß ich was, ein super Konzepter. Dann nutzen wir die, aber eigentlich wollten wir diesen Expertenpool mal vermarkten und an eine Firma sagen, was weiß ich, ihr plant gerade eine Kampagne, da habt ihr eine Werbeagentur XY, die halt alles nach Schema X macht, Hauptsache es kostet viel. So. Und da ist in vielen, und dann dachten wir so, das wäre doch ganz schlau, dann buch doch mal bei uns einen Expertentisch. Und dann stell doch mal dein Konzept vor und dann setzen wir uns ein Wochenende zusammen und dann malen wir das mal durch die Mühle und sagen, okay, das funktioniert nicht. Ja, da hast du zu sehr Marke gedacht und zu wenig das oder was weiß ich was. Oder das funktioniert nicht. So dachte man, das würde mal funktionieren, aber wie gesagt, das sind wir leider nie dazu gekommen, das mal richtig zu vermarkten. Aber im Endeffekt nutzt das uns nach wie vor sehr viel, weil wir natürlich diesen Pool haben und bei unseren Projekten dann halt an den einen oder anderen zurückgreifen können.
Ja, cool. Und
vielleicht auch mal eine Idee mit dem einfach zusammen machen und die dann irgendwo pitchen.
Ja. Wenn du jetzt mal so guckst, wir kommen vielleicht gleich noch auf die Beatsticks, aber wenn du mal guckst, Marken auf der einen Seite, Musiker, Künstler auf der anderen Seite, glaubst du, dass gerade Künstler noch viel von so Markenkommunikation lernen können? auch von solchen Aktionen?
Ja, teils, teils. Also, aber es ist natürlich, ich sage mal, wenn jetzt ein Künstler hat ja erstmal, um sich sozusagen bekannt zu machen, hat er ja nicht so viel Mittel. Ne? Und kann vielleicht, der ein oder andere Künstler hat das vielleicht auch hinbekommen, gemeinsam mit Marken halt dann diese Reichweite zu kriegen oder schöne Aktionen zu machen, um halt dann eine breitere Öffentlichkeit bekannt zu werden. Das gelingt ja auch durchaus auch mal. Ich glaube, umgekehrt können Marken eher was von Künstlern lernen, weil die mit wenig Mitteln, mit viel Empathie, mit viel Einsatz ganz viel erreichen. Ja, und ich glaube, umgekehrt kann eine Marke mehr lernen, als ein Musiker von einer Marke lernen kann. Also okay. In der Kommunikation, meine ich. Weil Künstler müssen mit viel weniger zurechtkommen.
Ja. Siehst du Künstler, die sich aber extrem gut vermarkten können, die extrem gut als Marke funktionieren?
Ja, siehst du, im deutschen Hip-Hop-Bereich hast du ja ganz viele Künstler, die das wirklich hervorragend machen, so früh erkannt haben, wie wichtig Social Media ist, wie wichtig die Kanäle sind, wie wichtig ist, ihre Fans mit Storys zu füttern. Das sieht man in dem Bereich besonders gut. Ich finde aber auch, umgekehrt gibt es aber auch viele Künstler, die halt einfach nur durch eine Haltung auch viel erreichen. Ne? Wir haben dann vielleicht nicht so viele Follower wie andere Künstler, die sich besser vermarkten, aber durch ihre Haltung haben sie halt vielleicht auch viel nachhaltiger Leute, die Fans, die viel treuer sind, weil das jetzt nicht nur ein kurzfristiges Phänomen ist oder wie auch immer, oder sondern etwas, was einen auch das Leben begleitet hat und auch seine eigene Haltung mitgeformt hat, vielleicht.
Okay, ja. Wo wir gerade über Künstler sprechen, man muss auch darüber sprechen, dass du die Beatsteaks außerdem noch managst. Da frage ich mich natürlich immer, wie du das eh alles schaffst. Das habe ich tatsächlich nicht so richtig gefunden. Seit wann eigentlich?
Ja, seit 1995.
Krass, also quasi von Anfang an sozusagen. Ja,
kann man so sagen. Ich glaube, ich habe sie beim, weiß ich nicht, dritten Konzert ihrer Karriere oder zweiten oder dritten Konzert ihrer Karriere gesehen.
Ja.
Und also eigentlich beinahe hätte ich sie gar nicht gesehen, aber da kam so ein blonder Jüngling auf mich zu. Ich habe mir die Band angeguckt, die da vorgespielt hat, und ich wollte gerade gehen. Und dann meinte er, bleib doch noch mal kurz hier, du machst doch diese Konzerte in der Lehrter Straße, guck uns doch mal an. Und dann habe ich gesagt, oh ja, dann gucke ich jetzt auch noch mal an.
Wenn's sein muss.
Ja, meine damalige Freundin war leider, der ging es nicht so gut.
Ja.
Die hat noch im Auto auf mich gewartet.
Oh, okay.
Und ich habe mir die Band angeguckt und war vom ersten Moment umgehauen über die Energie, die da auf der Bühne stattgefunden hat. Davon ist abgesehen, dass es vielleicht gerade ihr zweites oder drittes Konzert gewesen ist. Und auch, dass die dann auch von vornherein mit diesen drei Gitarren und alles. Und habe ich mir ein Demo gekauft, kurze Zeit später angerufen und denen halt ein gleichen Konzert angeboten als Vorband. Ich glaube, es war Vorband von Disaster Area, es war damals so eine Skatepunk-Band in Berlin.
Ja.
Und da haben sie dann gespielt, haben echt viele Demos verkauft.
Ja.
Ich glaube, ich weiß nicht, 30, 40 Stück, dafür, dass da 250, 300 Leute waren, fand ich das schon mal recht enorm, und sie auch nur die Vorband waren. Und nach dem Gig, als sie abgebaut haben, habe ich sie einfach gefragt, ob sie, dass ich das zwar noch nie gemacht hätte, aber ich sie gerne managen würde, und die haben sich darauf eingelassen.
Okay, krass. Okay, es war so ein bisschen für eine Vermutung, dass du das schon so lange machst. Ja. Du machst das aber zu...
War ich ja noch nicht richtig mit drin, aber habe ich auch schon angefangen, und man ist zusammengewachsen, man hat zusammen gelernt, man hat zusammen sich gefunden, und ich glaube, auch deren Entwicklung hat mich dolle beeinflusst, und umgekehrt habe ich sie wahrscheinlich gut beeinflusst. Also das war ein Geben und Nehmen, wie wir uns dann entwickeln konnten, und das, was ich dann gemacht habe, hat ja auch durchaus, also Sallys hat ja auch durchaus geholfen, Beatsteaks auch deutschlandweit bekannt zu machen. Da sieht man mal, was ein Printmedium alles so schafft, ne?
Ja. Du machst das aber zusammen. Ja. Du machst das zusammen, ne? Mit Thorsten Dohm.
Genau.
Auch schon ewig wahrscheinlich, ne?
Also ja, den habe ich auch damals kennengelernt, und ich habe ja wollte muss ja eine Plattenfirma für die Jungs suchen und hab den Thorsten kennengelernt und fand den auch immer einen coolen Typen und der hat X&O Records. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht die erste Platte rausbringen möchte. Dann hat er gedacht, er findet er auch super, die Band, lass uns das mal ruhig machen. Und dann hat er das gemacht und irgendwie haben wir dann gedacht, ach was, ey, wir arbeiten jetzt so eng zusammen, planen das und so alles, lass uns doch Management-Plattenfirma zusammen machen.
Mhm. Und okay. So war das. Wie ist eure Aufgabenteilung aktuell?
Aktuell, also Thorsten ist ja auch Musiker, auch so, ne? Der macht auch Produktion, kümmert sich auch um alles, was so hinter den Kulissen ist, GVL, GEMA-Abrechnung, also das, was ich nicht machen möchte. Und also sich damit zu beschäftigen, ist echt eine nervige Sache. Ich meine, ich kenne mich ja auch aus und da das ist ja, weiß ich nicht, das ist manchmal komme ich mir vor wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, was man da alles machen muss, so ungefähr. Und ich mache so, weiß ich, Vermarktung, die meistens, gemeinsam mit dem Plattenfirma habe ich so entwickelt, was man da für Vermarktungsstrategien wählt, was für Aktionen und so weiter, das war dann das, worauf ich mich mache. Und auch die Kontakte machen, Bekanntheitsgrad der Band sozusagen erhöhen oder Strategien entwickeln, das liegt mir, glaube ich.
Ich will ja mehr über dich sprechen als über die Beatsix, aber es gibt schon nochmal so ein, zwei Punkte, wo ich schon, würde mich schon nochmal interessieren im Verlauf der Beatsix-Karriere. Und zwar hat die Band ich glaube 99 einen Deal mit Epitaph Records gemacht. Im Grunde haben, also wer es jetzt nicht kennt, so eigentlich so eins der legendärsten Punkrock-Labels schlechthin. Brad Gurewitz, der Musiker bei Bad Religion ist und so weiter. Jetzt höre ich gerade, du hast sie da vor vier Jahren sozusagen irgendwie angequatscht, diese ganze Geschichte. Und dann sitzt du da vier Jahre später wahrscheinlich deinem Brad Gurewitz gegenüber.
Ja, das war nicht ganz so, muss ich zugeben, weil wir haben dann, ich habe auch relativ schnell David Pollack kennengelernt von Destiny. Ja. Und wir waren immer der Meinung, wir wollen irgendwo vorankommen, nicht stehen bleiben. Und dann haben wir ihm auch, anstatt jetzt eine Booking-Agentur zu suchen, also wir haben schon ganz schnell gedacht, dass Destiny eine super Booking-Agentur wäre, die hat dann auch Beatsix ja gebucht. Und damals für den damaligen Zeitpunkt, und dann war es so, dass wir uns entschieden haben, gesagt, lass uns den auch mit ins Management bringen, das bringt uns ja noch voran. Und da er Brett kannte, haben wir ihn natürlich da vorgeschickt, sozusagen.
Okay, ja.
Das war schon, also ne, das hat dann auch schon die Band geleistet, weil das war die erste deutsche Band, die da überhaupt gesigned hat. Das war halt genau. Also ist jetzt nicht ein Traumvertrag, den wir da bekommen haben, aber es war einfach die Traumgeschichte auch, zu sagen, hey, Beatsix, die erste deutsche Band, die es geschafft hat, auf Epitaph zu erscheinen, weil das war tatsächlich damals ja noch ein viel wichtigeres Label, als es jetzt leider noch ist. Ne? Exakt, also ne, das war ja wirklich State of the Art, Punkrock, Epitaph.
So. Definitiv. Das heißt, ja, also wie war das für dich? Also ich stelle mir das halt einfach vor, junger Typ irgendwie, das sind ja auf einmal ganz andere Business-Ebenen, auf denen man sich dann bewegt, ne?
Nee, ich war da durchaus auch Fanboy, also wie gesagt, da macht man halt dann auch, wir haben auch den Vertrag besprochen, gesagt, wir geben jetzt hier echt viel ab, so, wollen wir das wirklich alles, ich glaube, genauso wie die Band auch Fan von diesem Label war, waren wir dann alle der Meinung, ja, wir geben jetzt so viel ab, damit wir das möglich machen können, weil wir halt auch Fans von diesem Label waren. Es gab auch durchaus andere Angebote oder andere Firmen, die tatsächlich in der Zeit so Vorschläge gemacht haben, aber irgendwie war für die Entwicklung von der Band, dachten alle, oder wir als Band, als Management, das ist die richtige Entwicklung, da machen wir jetzt den nächsten Schritt. Und irgendwann wir sind ja damit auch nach Amerika gekommen, zur Vince Warp Tour oder keine Ahnung was. Also die Jungs haben ja viel erlebt in dem Zeitraum. Und irgendwann kam halt der Punkt, wo wir gedacht haben, okay, super, jetzt wollen wir noch einen Schritt weiter gehen. Und dann haben wir ja auch mit Warner Music einen neuen Partner gefunden. David war inzwischen nicht mehr Mitmanager haben dann sozusagen eine Möglichkeit gefunden, die Smack Smash, was ja eigentlich die letzte Platte bei Epitaph war, also ist auch die letzte Platte bei Epitaph, aber schon parallel die Vertriebsstrukturen von Warner nutzen zu können, um halt zu sagen, okay, wir wollen den nächsten Schritt machen, wir haben noch eine Firma, die uns vielleicht noch mal eine Stufe höher hebt, und genau so ist es passiert. Also war im Endeffekt ja der Durchbruch, also der wirklich kommerzielle Durchbruch. Ne? Davor war es toll, war es schön, hat Spaß gemacht, hat die Jungs, weil sie auch sehr bescheiden sind, über die Runden gebracht. Aber dann kam halt sozusagen der nächste Schritt, wo dann plötzlich die Bekanntheit explodiert ist. Und das durch diese Bündelung, Epitaph, Warner, wir alle zusammen.
Ja, dazu muss man sagen, das ist, glaube ich, das vierte Album gewesen, das auf Platz 11 dann gechartet ist. Und das war so 2014, also im Grunde genommen, ja, dann 9 Jahre nachdem es losging, was ja im Grunde genommen schon eine lange Zeit ist. Aber wenn du das mal so anguckst, es ist ja nicht nur dieser eine Partner. Also was ist einfach nur die logische Konsequenz von einfach jahrelanger Arbeit und Fans einsammeln? Ja. Oder war das nochmal so, irgendwie gab es nochmal so einen Punkt, wo du sagst, boah, das war nochmal dieses Raketending?
Es war schon auch mit eine Konsequenz, also weil wir stets live spielen als sehr wichtig genommen haben, die Band sich ja auch dort wirklich immer super darauf vorbereitet, auf jeden Auftritt sehr, dass immer wieder was Neues stattfindet und dieses konsequente Abspielen immer von Venue zu Venue ziehen, immer größer geworden, das hat sich ja schon vorher ergegnet und dann, wie gesagt, mussten wir mehr Reichweite kriegen, auch um besser präsent zu sein und das hat dann schon Warner mit seinen Kanälen auch geschafft und dann war das halt wirklich sich auch die ganzen Medien, die wir dann mehr nutzen konnten. Ich meine, damals gab es ja natürlich auch noch relevantes Musikfernsehen. Ja, die ersten relevanten Videoclips hat dann mit Warner haben wir dann mit Warner gemacht. Ne? Also es gibt auch einen Videoclip von Summer und von Let Me In, aber sag ich mal, ich glaube, die laufen auch noch irgendwo. Aber Epitaph hat halt nicht jetzt das Kapital in uns investiert, um da weiterzukommen, während Warner dazu bereit gewesen ist, viel mehr Kapital in die Hand zu nehmen und auch mit uns gemeinsam geglaubt hat, dass man die Band hier, dass sie noch einen Schritt weitergehen können. Unlängst davon, dass wir natürlich diesen Erfolg alle nicht erwartet haben. Ja? Also müssen wir ehrlich sagen. Also dass wir, wir dachten, wir kriegen es vielleicht aufs Doppelte.
Ja, wenn man jetzt so dieses ganze Corona-Ding mal wirklich ausblendet, was ist denn so die größte Herausforderung für jemanden, der so eine Band in der Größenordnung managt? Denn wenn ich das jetzt mal so naiv betrachte, könnte man auch meinen, naja, das ist ja eh alles ein Selbstläufer, da muss man eigentlich nur aufpassen, dass man jetzt nicht mehr allzu viel falsch macht und dann geht's weiter ab.
Ja, das sind ja unterschiedliche Sachen, ne? Also abgesehen davon, dass das die Rechteklärung oder die Rechte wahrzunehmen, aufzupassen, dass alles funktioniert. Jedes Mal wieder neu zu überlegen, wie positioniert sich die Band nach, ich meine, wie ist es ja eine Band, die halt einen Zyklus hat, so alle 3 Jahre ungefähr kommt eine Platte raus. Dann wie kommt man wieder neu zurück? Was macht man für Aktionen? Was ist sinnvoll? Welche Gebiete möchte man betouren, ja, also alles von wie gesagt, von GEMA-Abrechnung kontrollieren bis hin zu lustige Ideen entwickeln, was man für eine neue Kampagne macht. Also es gehört alles dazu und es wird ja auch immer größer und umso mehr muss man auch tun. Ne? Also deswegen, also abgesehen davon, die ganzen Anfragen, die reinkommen, diese abzuarbeiten und zu sagen, was sind Sachen, die man machen kann, was man nicht machen möchte und so weiter. Also es gab Zeiten, da habe ich, weiß ich nicht, 30, 40 Mails pro Tag bekommen, was nur diesen Cosmos Beatsticks anbelangt, vielleicht sogar mehr. Das dann alles halt irgendwie mal auch noch in der Ordnung zu bringen. Ne?
Also. Ja, das ist Wahnsinn, was du alles machst, denn ich habe auch gesehen, du hast mit Thorsten Dohm zusammen auch nochmal ein gemeinsames Label gegründet, mit Warner zusammen, same but different, da habt ihr dann Turbostart zusammen veröffentlicht. Das war aber, glaube ich, nur so ein paar Jahre, ne? Also ich glaube,
das war eine Idee, die wir mit dem damaligen Geschäftsführer von Warner hatten, Alexander Maurus, gedacht haben, wir machen eine Plattform für Bands, die jetzt nicht zwingend auf den Major gehören oder wohl nicht sehen vielleicht auch und sagen, wo wir dann auch wirklich uns direkt um die Bands kümmern können und auch mehr deren Sprache sprechen, das taten wir ja definitiv und dann haben wir halt dieses Label gegründet, wo dann halt auch mehr Bands noch wie Turbostart draufgegangen sind, aber Turbostart war so der Anlass zu sagen, wir wollen unbedingt was mit Turbostart machen, wir haben die Band großartig gefunden und wollten denen auch irgendeine Heimat geben, die für die auch irgendwie passend war. Und dann dadurch haben wir dieses Label gegründet. Und eigentlich wollten wir da noch mehr Bands draufpacken und auch so eine Art, was weiß ich, das ist ideal, das deutsche Epitaph in Anführungszeichen, da sind coole Bands drauf. Mhm. Das ist dann aber auch irgendwann gescheitert, weil dann halt bei Warner haben sich dann viele Leute geändert, dann haben die das nicht so gesehen. Wir wollten eigentlich auch amerikanische Bands wie Against Me sollte da eigentlich auch nach unseren Vorstellungen mit draufkommen, damit man die mit abarbeitet. Mhm. Und aber die haben dann halt eine andere Strategie dann gewählt, im Endeffekt. Mhm. Dementsprechend haben wir dann auch entschieden, zu sagen, na, diese Strategie passt dann aber nicht mehr für uns als Typen auch. Und dann haben wir gemeinschaftlich entschlossen, dass wir das dann halt auch wieder einstellen, weil wir müssen ja auch irgendwie, wir stehen ja dann, also Thorsten und ich stehen ja dann auch mit unserem Namen für das, was wir da tun. Und wenn das dann halt nicht mehr so vertretbar ist, weil es halt, was weiß ich, Großkonzernstrategien gibt, man muss das und das, 360-Grad-Modell, hast du nicht alles gesehen, was dann alles kam da in dem Moment, in den Jahren, das können wir nicht verkaufen, das können wir nicht keinen Band empfehlen. Also das, wenn wir Manager wären, würden wir sagen, nee, wollen wir nicht. Also wie sollen wir das dann den anderen? Also das machen wir nicht und haben wir
Verstehe. Mhm.
Aber dann halt auch irgendwie schade, dann die Idee auch wieder begraben in dem Sinne.
Okay. Ja, okay. Ich habe noch eine Frage, sage ich direkt, wenn du da nichts zu sagen willst, kannst du das natürlich, steht das natürlich frei. Als Corona losging, im April schwappte auf einmal so diese News einer Radioquote durch die Medienwelt, wo du auch dann, glaube ich, zitiert wurdest und dann quasi die Beatsteaks ein paar Tage später wieder zurückgerudert haben. Willst du da was zu sagen? Also,
ja, kann ich gerne was zu sagen, weil das nämlich alles ein bisschen unglücklich gelaufen ist. Man muss dazu sagen, ich wurde Anfang, Ende Februar operiert, war dann in der Reha in der Zeit. Also eigentlich hatte ich dadurch einen ganz guten Ablauf pro Tag und der Corona hat mich auch gar nicht so gefasst. Ich konnte wunderbar die Stadt durch. Für eine Strecke, die man sonst 50 Minuten gebraucht hat, habe ich 25 Minuten gebraucht. War alles eigentlich okay soweit für mich. Und dann ging halt die Diskussion los, dass halt Künstler irgendwie Einnahmequellen suchen und so weiter und so fort. Und wir haben dann große Management Gruppe, WhatsApp-Gruppe, die ich dann halt auch verfolgt habe.
Die gibt's wirklich, ne? Da sind so fast alle Manager drin in Deutschland.
Ganz viele drin, das ist ganz, ganz toll, man hilft sich gegenseitig, das ist wirklich super, wenn einer eine Frage, was ich könnte über einen Grafiker fangen an oder kann mir einen Kontakt zu dem geben, jeder unterstützt den anderen, finde ich echt super. Dann ging das so, wir müssen was tun, was machen. Wir brauchen irgendwie eine Quote und ich habe gesagt, ich brauche jetzt keine Quote für deutsche Bands, ich brauche eine Quote für Newcomer-Bands und talentierte Künstler, die dann irgendwie vorgestellt werden, weil sie jetzt ja gar nicht die Möglichkeit haben, über Touren oder über Support oder keine Ahnung was in Plattform zu finden und man müsste irgendwie dafür was schaffen und dann, jeder hat natürlich seine eigenen Ideen daraus. Und Marc Feldmann ist ja so eine, der PR kennt er sich halt aus und hat dann auch einen ziemlich, in Anführungszeichen, ich sag's ja doch, reißerischen Text schreiben lassen, wo er sagt, jetzt hier, wir fordern so viel, damit wir ein bisschen was kriegen, so nach dem Motto, ne? Wir greifen an jetzt und das wurde dann auch tausendmal in dieser Gruppe diskutiert und die Formulierung für okay befunden. Im Nachhinein hat dann auch jeder gesagt, na, vielleicht war es doch nicht so gut, die Formulierung, hätten wir doch mal ein bisschen gezielter uns mehr Zeit nehmen müssen, haben dann auch viele gesagt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Zeit mehr dafür genommen, weil ich war in der Reha, ich habe das gar nicht durchgelesen.
Ja, okay.
Ja, und mich hat Marc Feldmann angerufen, ey du, ich brauche noch ein Zitat. Ich glaube, Cleo Tümmler macht auch eins, kannst du auch noch eins machen? Ich brauche noch aus unterschiedlichen Bereichen. Dann habe ich das Zitat so wortmäßig, wie ich es dir gerade erzählt habe, ja, ich bin ich supporte eine Quote für Newcomer Bands und talentierte Künstler, dass sie eine Chance haben, eine Plattform zu haben, wo sie halt irgendwie noch stattfinden können, das würde ich supporten. Da ich das ja sozusagen vermündlichen mitgeteilt habe, hat er dann einen Text zusammengefasst, den ich gesagt habe, nee, das finde ich jetzt nicht so gut, das ist mir jetzt zu viel. Dann habe ich einen kleinen Text zurückgeschrieben, der, weiß ich nicht, die Hälfte von dem ist, was du da in dem Ding. Ja.
Verstehe.
Und dann hat er gesagt, ja, er hat es noch ein bisschen schön gemacht und jetzt geht's. So, und dann habe ich aber auch mich, sag ich mal, darauf verlassen, dass das einigermaßen okay ist.
Ja, okay. Ja.
Und den Wortlaut nicht mehr kontrolliert, den genauen Wortlaut. Weil du musst ja sagen, wenn ich so eine SMS schreibe, das ist jetzt nicht formuliert für eine Presseerklärung. Ne? Da muss ich sozusagen noch Füllwörter reinnehmen, sage ich jetzt mal, oder sowas. Und ich kann ja auch mal, weil jetzt kann man das natürlich jetzt hier nicht sehen, aber die SMS habe ich ja noch.
So. Ja, okay, ja. Mhm.
Wie die damals war. Und dann hat sich das so verselbstständigt, dass gerade die Taz dann so raufgegangen ist auf dieses Formulierung heimisch. Ne? Und ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie das so war, aber es war für mich, ja. Ach, was noch, natürlich auch noch doof war, die Beatsteaks haben das ja nie unterstützt. Ich habe ja mit den Beatsteaks nie darüber geredet. Ja, genau. Sondern ich habe gesagt, ich mache das als Erik Landmann. Unterstütze ich das? Also kannst du mich zitieren, weil ich finde die Sache im Allgemeinen ist, glaube ich, wichtig, dass wir allgemein jetzt auch zusammenhalten. Und das war auch das, der Konsens übrigens in dieser Management. Ne? Nicht jeder hatte die gleiche Meinung, aber man hat probiert, diese kleine Schnittmenge, die es gab, die hat man probiert irgendwie mit dieser Erklärung zu verfolgen. Und da gibt es wirklich ganz viele, die gesagt haben, ja, das ist mir zu weit gegangen oder die sagen, ne, aber es muss ja irgendwo mal anfangen. Und ich sag, ich bilde mir auch ein, dass danach kamen ja viele Radiosender, die dann auch wirklich tatsächlich so ein bisschen junge Bands gespielt haben. Und das Witzige ist, ich glaube, ich habe noch ein Zitat reingebracht, das mir eigentlich egal ist, wo die Band herkommt. Ja, so. Okay. Aber das ist sogar in meinem Satz drin. Das wurde dann ein bisschen umformuliert. Ich glaube, deswegen dann war dann, ich weiß es auch nicht mehr. Aber das ist ja auch wurscht, wo eine Band eigentlich im Endeffekt dann herkommt. Hauptsache
ja, klar.
Die Möglichkeit, das irgendwie zu sich zu zeigen irgendwo, ne? Mhm. Und okay. Ja. Ja, aber wie gesagt, so hat sich das entwickelt, hat sich dann verselbstlauft, dann habe ich Taz angeschrieben und gesagt, nee, tut mir echt leid, aber Beatsteaks haben echt nichts damit zu tun, denn wenn ihr irgendwie jemanden zerreißen wollt, dann müsst ihr mich zerreißen, weil ich sozusagen jetzt da nicht die Sorgfaltspflicht, die ich hätte haben müssen, also als Manager, ne, das ist auch eine Sache, ne, wenn du jemanden Mensch hast, auch eine Sorgfaltspflicht gegen deinen Künstler gegenüber. Du kannst nicht zu jedem Ja und Amen sagen, du solltest das vielleicht auch mal durchlesen, das habe ich halt nicht getan, deswegen bin ich auch natürlich total verantwortlich für das. Ja. Aber wie gesagt, als Entschuldigung auf dem Handy, das alles nicht so anzugucken, das war mir da echt zu viel in dem Zeitraum. Okay. Und hat dann auch andere Sachen, ich ging ja gerade von einem Gymnastik in den Sportraum oder was. Ja. Da war zwischendurch mal eine Viertelstunde Zeit.
Und ja. Abgefahren, ja, okay.
Wollte ich das jetzt nicht, genau. Wollte ich das nicht so sehr vertiefen und habe dann eigentlich den Akteuren so weit vertraut, dass das schon alles okay geht.
Okay.
So. Ja. Bisschen blöd gelaufen, mache ich bestimmt nie wieder. Wenn ich jetzt ein Zitat gebe, weiß ich das. Ich meine, man muss jetzt 25 Jahre in dem Business sein. Wenn ich ein Zitat gebe, dann lese ich mir das auch nochmal im Endeffekt durch.
Ja. Oh ja, also für die Hörer, die das jetzt nicht so mitgekriegt haben, muss man nochmal so zum Abschluss einfach sagen, die Beatsteaks haben dann quasi einfach ein paar Tage später nochmal rausgehauen. Dass sie das nicht so sehen einfach, ne? Das wird dann auch nochmal aufgegriffen. Genau.
Ja,
ist ja auch total so zum Ende hin. Ja, genau. Zum Ende hin wollte ich eigentlich nochmal kurz dich fragen, wie es dazu kommt, dass du auch in der Gastronomie tätig bist. Denn du machst ja jetzt schon fast seit 12 Jahren auch das Restaurant zum dritten Mann zusammen mit dem, mit dem Chefkoch Björn Nitz zusammen. Wie wird man Gastronom?
Ja, also ursprünglich waren wir mal 3 Leute. Meine damalige Freundin Ellen Rostek. Und ich dachte mir vor 12 Jahren tatsächlich, es wäre doch vielleicht schlau, etwas neben dem Musikbranche noch zu haben als weiteres Standbein. Und eigentlich habe ich auch nur für die Investition gesorgt. Also Brauereikredit, habe selber Geld mit reingebracht. Über die Jahre wurde es dann auch ein bisschen mehr, weil es anfänglich dann Anschubskapital auch benötigte oder das und das nochmal neu gemacht wurde, neue Küche rein oder was weiß ich was alles. Und ich mache das gar nicht. Ne? Also ich bin selber ein Gast. Björn macht das Restaurant, sorgt dafür, was das richtige Essen ist und auch die strategische Ausrichtung. Ich bin kein Gastronom und dachte einfach nur, es wäre schlau, da zu investieren. Im Nachhinein sage ich natürlich auch, weil richtig raushalten kann man sich nie. Also das macht auch trotzdem Arbeit dann irgendwo. Man muss sich trotzdem mit Sachen beschäftigen, mit denen man sich eigentlich nicht beschäftigen möchte. Aber ja, es ist halt irgendwie auch schön zu haben. Es ist ein super Laden. Ich freue mich da selber gerne essen zu gehen. Kann auch mit allem Fug und Recht behaupten, das ist das beste Schnitzel Berlins. Das ist und nee, aber ich bin dann selber nur gern Esser. So, ich esse gerne gut und dementsprechend stehe ich auch für diesen Laden, aber mit wirklich was da passiert, habe ich eigentlich nichts zu tun.
Ja, aber es ist schon so, dass da dann auch, glaube ich, durchaus mal so Prominenz hinkommt oder Musikprominenz ist da dann schon anzutreffen, oder? Das entwickelt
auch in den ersten Jahren, da waren viele tatsächlich, die sich das mal angeguckt haben aus unterschiedlichen Bereichen, also auch liegt im Prenzlauer Berg, da wohnt natürlich auch der ein oder andere, der dann da essen geht. Und ich glaube auch, dass die Qualität dann dann auch überzeugend war, dass die Leute dorthin gehen soweit. Mhm. Und ich glaube, damit habe ich jetzt eigentlich wenig zu tun.
Okay. Na gut, aber es stellt sich ja schon immer die Frage, wie etabliert man sowas? Einfach nur einen Laden aufzumachen und zu sagen, das ist besonders gutes Essen, ist ja jetzt nicht unbedingt der Hebel, dass dann auch solche Leute hinkommen, ne?
Ja,
das gerade ist, wenn solche Leute hinkommen, ist das ja gleichzeitig wieder der Hebel, dass andere Leute.
Genau, es entwickelt sich ja. Sozusagen Jahre. Wie gesagt, die ersten 3 Jahre waren echt sehr hart. Also da musste man viel machen. Und okay. Haben ja auch mal eine ganz große Aktion vor der Tür gemacht, um vielleicht die Bekannte zu starten, haben ja zur Väter der Musik eine Bühne gemacht, wo dankenswerterweise dann Element of Crime gespielt haben. Und das war unfassbar. Also was da an Leuten, also ich stand auf der Kreuzung die Bühne und du sahst nur noch in jede Straße nur noch Leute. Also da konnte sich kaum noch einer bewegen. Es war einfach wirklich ein ganz tolles Erlebnis als solches. Ich meine, da hat wahrscheinlich auch keiner von denen mitbekommen, wer der Initiator des Ganzen war, ja. Aber geschweige denn, dass wir irgendwie hätten Getränke verkaufen können, weil man konnte sich kaum bewegen, aber ja. war eine super geile Aktion und das war das, wo ich mich jetzt vielleicht auch selber einbringen konnte, ne? Also Väter der Musik war ich auch schon früher oft involviert, aber auch mit Tommy Gerke oder mit dem Sally zusammen im Mauerpark unterstützt und dementsprechend war mir schon bewusst, was man da machen muss oder welche Wege man da hat oder wie man da als Unterstützer kriegen kann, welche Marken sowas mitmachen.
Ja, genau.
Und halt nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Weil es kostet ja schon einiges, sowas so umzusetzen.
Klar. Ja, beeindruckend. Also ich finde es wirklich beeindruckend, was du alles schon gemacht hast und was du irgendwie alles so gefühlt gleichzeitig machst. Was steht bei dir noch so in den nächsten 1-2 Jahren an? Hast du noch Pläne für neue Dinge oder bist du erstmal komplett ausgelastet mit dem, was du tust?
Ja, ich finde es immer schön, wenn wir vielleicht noch neue Projekte auch mit dem Zentralrat anstoßen können und vielleicht auch andere Marken vertrauen da, mal eine Musikaktivierung so zu basteln. Aber ich bin auch zufrieden, wenn das so läuft, wie es weiterläuft. Also ich bin jetzt nicht so, muss nicht immer größer, schneller, weiter. Ist mir jetzt nicht wichtig so sehr. Ich freue mich weiterhin mit Beatsix zu arbeiten, mit denen noch Abenteuer zu erleben. Sachen zu machen, wir wären jetzt dieses Jahr ja eigentlich schon wieder ein bisschen unterwegs gewesen und gucken, was wir jetzt nächstes Jahr vielleicht jetzt machen. Also mal gucken, überhaupt was möglich ist. Aber das planen wir jetzt natürlich schon und überlegen uns das auch schon, arbeiten auch schon dran, machen wahrscheinlich auch einen Plan B, weil falls Plan A dann doch nicht geht. Und ja, so denken, so muss man jetzt erstmal, ich glaube, jetzt gerade kann man so und so erstmal die nähere Zukunft denken und gucken, was man weitermacht und was du aber noch übersehen hast. Wir haben noch eine schöne Sache, habe ich tatsächlich auch noch ins Leben gerufen, die würde ich auch gerne noch hier erwähnt wissen, die nämlich auch dieses Jahr nicht stattfindet. Und wir haben mit ein paar Leuten zusammen, auch aus der Musikbranche, haben uns ja zusammengesetzt und den Verein zur Förderung der Popkultur gegründet.
Ja, ja.
Vor 2 Jahren und den Preis für Popkultur ins Leben gerufen, was mir auch eine große Herzensangelegenheit war, weil es mir ganz wichtig war, dass ein Preis für die Kulturschaffenden von den Kulturschaffenden, von der Branche verliehen wird und dass dann auch wirklich der Eck, der den, sag ich, die Leute, die Musik machen, Musik schaffen, denken, dass der in dem Bereich gerade der bedeutendste war, dass der dass der mal auch eine Wertschätzung kommt. Idealerweise haben wir auch gedacht, dass dadurch vielleicht auch mal unbekanntere Bands in den Fokus geraten, was man bei uns, ne, man merkt ja Learning by Doing, wir merken dann natürlich auch, dass auch die Musikbranche, gerade wenn es, wir haben jetzt, der Verein hat über 800 Mitglieder inzwischen, dass dann natürlich auch meistens sich die etwas bekannteren Acts durchsetzen, weil natürlich auch die 800 Leute, sag ich mal, der größte gemeinsame Nenner eher die bekannteren Bands sind und nicht die kleinen, ne? Den kennen dann ja, doch nicht alle, aber viele kleine Acts oder unbekanntere Acts oder talentierte Acts findest dann in die Shortlist, ne? Und das ist ja dann auch schon mal toll, dann tauchen da plötzlich Bands auf und sagt, Mensch, hab ich noch nicht gehört, dann hat sich vielleicht der eine aus dem Verein auch mal damit beschäftigt, sich das angehört und so wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und darum geht's auch im Endeffekt oder auch die Idee war ja auch dann da auch talentierte oder Bands auch auftreten zu lassen, denen dort auch eine Plattform zu geben. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass so eine Freiräume geschaffen werden, weil es gibt ja nur noch so wenig Mittel, wo oder Wege, wo Bands stattfinden können. jetzt weniger denn je, und jetzt findet dann leider auch der Preis nicht statt, weil es dann auch irgendwie komisch war, das dann irgendwie online stattfinden zu lassen. Also, und dann der Verein, wo ich mich jetzt leider, wo ich mich jetzt zwangsmäßig auch rausgezogen habe, der macht jetzt ganz viele Ideen, halt wenigstens der Branche zu unterstützen, denen zu helfen oder auch irgendwelche Vorlesungen zu machen oder irgendwelche Sachen ins Leben zu rufen, die halt den einzelnen Leuten, die damit arbeiten, mit der Musik arbeiten, auch vielleicht eine Hilfestellung geben können. Und das finde ich, find ich den Verein sehr, sehr wichtig. Guckt euch das alle mal an. Ja, und der Verein von der Podcast, der setzt viel um und ich hoffe, der überlebt auch die Pandemie, die Krise und findet weiterhin Unterstützer, dass sie die Arbeit machen können. Weil ich finde, das ist alles freiwillig, das und das machen alles ganz tolle Leute, die sich überlegt haben, wie können sie halt einen Raum schaffen für tolle Kultur, tolle Musik.
Guter Punkt. Also ich sehe auch im Rahmen des Podcasts, dass dieser Verein immer mehr aufpoppt. Ich hatte ja auch schon Anne Haffmanns kürzlich im Interview mit dir auch so drüber gesprochen. Das ist so, da kann eigentlich jeder Mitglied werden.
Ja.
Oder wie ist das?
Jeder, der mit Musik zu tun hat zumindest. Ne? Also ja. Das geht ja schon darum, dass man auch sozusagen in dem Bereich arbeiten muss. Ob als Künstler, als Journalist, als PM oder
okay. Ja.
PR-Agentur, als Radio. Alles.
Also, alle mal anschauen, den Verein zur Förderung der Popkultur. Ich bedanke mich für deine Zeit, Erik, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mir Spaß gemacht, mal über alles so ein bisschen
zu. Ja, cool.
Ja, auch selber, was, oh Mann, ist ja echt schon viel Zeit vergangen, ne? Also,
ja.
Ist krass irgendwo.
Ja, so ist es. Und es ist die Jubiläumsfolge, Folge 50, von dem her. Oh. Es hat mich sehr gefreut. Also, ich wünsche dir noch alles Gute. Mach's gut.
Danke.
Ciao, ciao.
Bis noch bald. Tschüss.
Ja, wie eben schon erwähnt, das war tatsächlich schon die Folge 50 vom Redfield Podcast. Jetzt gibt's erstmal eine kleine Sommerpause und im Oktober geht's dann weiter. An dieser Stelle möchte ich mich aber noch einmal kurz bedanken bei allen Beteiligten, die diesen Podcast überhaupt möglich machen oder gemacht haben, insbesondere bei Matze Lohmeiler vom Dogma Klang Studio und Björn Schlüter von Storia Mastering sowie bei Nick Houston für die Recherchearbeiten und natürlich bei allen Gästen und vor allem bei dir als Hörer. Wir werden die Pause jetzt nutzen, um nochmal zu schauen und zu analysieren, wie es inhaltlich im Redfield Podcast weitergeht, also welche Gäste und Themen ja noch mehr aufgegriffen werden sollten, ob die Mischung passt und was vielleicht auch noch fehlt. Und ihr wisst ja, wenn ihr da Feedback habt, dann lasst es gerne auf allen unseren Kanälen da oder schreibt mir zum Beispiel direkt auf LinkedIn. Da bin ich ja derzeit auch viel unterwegs. Und wenn es noch jemanden gibt, der seine Inhalte gern in diesem Musikbranchen-Podcast mit fast 5000 Abonnenten veröffentlicht, wissen möchte, der melde sich doch auch gerne bei uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer. Bleibt gesund, bleibt munter, macht's gut. Ciao.